Wir haben letzte Woche an einem sehr unlogischen Punkt aufgehört. Ich wollte eigentlich das Kapitel noch fertig machen, aber irgendwie war nicht genug Zeit dafür. Paulus hatte die Korinther aufgefordert, sich selbst zu prüfen, ob sie im Glauben sind, ob sie wirklich Christen sind, zu untersuchen, ob sie erkennen können, dass Christus wirklich in ihnen ist. Dem Vers 5 gesagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Diese Frage ist vor allem, ist Christus in dir? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Und Resultat davon wird sein, dass Christus sichtbar ist in deinem Leben. Wirkt er in dir? Wirst du ihm ähnlicher, immer mehr? Hörst du seine leise Stimme in deinem Herzen? Versuchst du ihn zu ehren? Versuchst du ihn zu gehorchen? Das ist das stärkste Zeichen, dass jemand ein wahrer Christ ist, dass er wirklich gerettet ist. Wir haben uns letztes Mal 10 Merkmale, glaube ich, angesehen. Jesus gibt uns neues Leben. Die Bibel spricht davon, dass wir von Neuem geboren werden, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Neues Leben. Wir bekommen Teil an seinem Auferstehungsleben. Und er will sein Leben durch uns leben, wenn wir uns ihm hingeben und wenn wir das zulassen, dass er sein Leben durch uns lebt. Wird er sein Leben in unserem Herzen leben und sein Leben wird durch uns sichtbar werden. Und dann werden wir seine Liebe und seine Freude, seinen Frieden ausdrücken können. Die Frucht des Geistes. Galater 5,22. Frucht des Geistes ist Liebe und dann sehen wir diese ganzen anderen Ausprägungen. Das ist die Frucht von Jesu Leben in uns, dem Heiligen Geist, der in uns und durch uns wirkt. In Matthäus 5 hat Jesus gesagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen oder aufzuheben. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Gottes Gebote, Gottes Wort. Und so wie Jesus vor 2000 Jahren durch seinen Leib, seinen physischen Leib damals Gottes Wort, Gottes Gebot erfüllen wollte, so will er das heute noch tun, durch uns. Wir sind sein Leib heute. Und er will genauso noch sein Leben durch uns leben. Wir können unser altes Leben nicht reformieren, dass wir uns bemühen, ich will besser werden. Darum geht's nicht. Wir können nicht aus eigener Kraft so leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn immer wir das versuchen, werden wir auf die Nase fallen. Ihr kennt es, ich kenn's. Aber wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns ihm völlig ausliefern, wenn wir sagen, Herr, ich will dir gehorchen, ich will, dass du mich beherrschst, beherrschst du mein Leben, leb du dein Leben durch mich, dann wird sein Leben in uns sichtbar werden. Und theoretisch, wenn wir uns immer 100% selbst verleugnen würden und ihm Raum geben würden, dann könnten wir theoretisch sündenlos leben. Seht ihr, das ist das Wunderbare. Wenn Jesus zur Ehebrecherin sagt und ich denke auch zu uns sagt, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr, dann ist es nicht nur eine Aufforderung, dann ist es auch eine Verheißung, glaube ich, die Jesus uns gibt. Eine Verheißung, dass er sagt, du musst nicht mehr so leben, wie du früher gelebt hast, als von neuem geborener Mensch. Du hast neues Leben. Du musst nicht mehr sündigen. Ich habe dich befreit von dieser Sklaverei, dieser Gebundenheit unter die Sünde. Du kannst anders leben in Beziehung mit Jesus, wenn du seinem Geist in dir Raum gibst und wenn du dich vom Geist Gottes beherrschen lässt. Das ist eine Verheißung. Du kannst hingehen und nicht mehr sündigen. Das ist eine wunderbare Sache. Und das ist der Unterschied wirklich zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. Viele Religionen sagen gute Dinge. So von außen, hey, tu das, tu das. Aber geben dir nicht die Kraft, so zu leben. Das ist das Problem. Und wir sehen in den ganzen Religionen, sehen wir Menschen, die sich abmühen und es nicht schaffen. Und das ist sehr frustrierend. Das Wunderbare an Jesus ist, dass er uns nicht nur sagt, das ist die Wahrheit, tu das, tu das. Er sagt uns dann nur die Wahrheit, das, was richtig ist, sondern er gibt uns auch neues Leben, sein Leben. Und er sagt uns, ich werde dir Kraft geben und die Dynamik geben und die geistigen Ressourcen geben, damit du das tun kannst, was ich dir sage. Und das ist was ganz was anderes. Wenn wir für ihn leben, wenn wir die Beziehung mit ihm genießen, seine Gegenwart in unserem Leben und das pflegen, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns ihm hingeben, dann werden wir ihm ähnlicher werden. Und das ist Lebensqualität. Alle Menschen wollen das. Alle Menschen wollen gut sein. Tief in ihrem Herzen. Wollen das Richtige tun. Und da ist Heil drinnen. In dem Wort heilig steckt das Wort Heil. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Und das ist, was Jesus uns anbietet. Unsere Erlösung beinhaltet so viel mehr als nur, dass wir nicht mehr in die Hölle gehen, sondern in den Himmel. So viel mehr. Wir können ein heiles Leben jetzt leben, in Beziehung mit Jesus. Und das ist wunderbar, wir sind so reich gesegnet, so reich beschenkt von ihm. Zurück zu unserem Text hier. Vers 6. Die falschen Apostel in Korinth, die haben vielleicht das auch in Frage gestellt, dass der Paulus ein echter Christ ist. So wie sie in Frage gestellt haben, dass er ein wahrer Apostel ist. Und Paulus sagt hier, ich hoffe jedoch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Wenn man das Leben von Paulus ansieht, ist es ziemlich offensichtlich, dass er Jesus kennt. Dass er nicht unbewehrt ist in seinem Glauben. Er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Und er war so geprägt von Jesus, dass er anderen Leuten sagen konnte, ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme. Ich wünschte, ich könnte das immer sagen. Ich hoffe, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tun mögt, dass ihr richtig lebt. Nicht damit wir bewehrt erscheinen, damit wir sagen können, ihr seid Loser, ihr seid Versager, aber seht, wie gut wir sind. Sondern damit ihr das Gute sucht, wir aber wie Unbewehrte sind. Dass ihr uns übertrefft in eurer Liebe und eurer Reinheit und euren guten Werken, dass ihr uns in Schatten stellt. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Seht ihr, sogar die Apostel sind an die Wahrheit Gottes gebunden. Sein Wort ist seine Wahrheit. Es ist immer so, wenn Gott Menschen Autorität gibt, dann ist die Autorität immer in dem Rahmen von seinem Wort. Das war eine große Sache in der Reformation. Damals gab es die absolutistischen Herrscher, die gesagt haben, das Gesetz bin ich. Und einer der Reformatoren oder Leiter, ich glaube Schotte war der oder Iris, Samuel Rutherford, das war ein Theologe, Uni-Gelehrter, Professor, glaube ich, der hat ein Werk geschrieben mit dem Titel, ich glaube, Lex Rex, das Gesetz ist König. Hat Gottes Wort gemeint. Und das führt jetzt zu weit, können wir in die Politikwissenschaft reingehen, aber dieses Verständnis von der Gewaltenteilung und dem Ganzen, das kommt eigentlich von dem Hintergrund mit auch. Das sind zwei Einflüsse, der christliche Einfluss und dann von John Locke ein humanistischer Einfluss. Aber die Christen haben das gesehen. Nee, nicht der Mensch ist absolut, sondern wir stehen alle unter Gottes Wort. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Deswegen, wenn Gott uns Autorität gibt, als Menschen oder Positionen gibt, dann heißt es nicht, dass wir absolut sind in uns, sondern dass wir immer noch unter Gottes Wort stehen, unter seinem Gesetz. Also zum Beispiel, die Bibel sagt uns im Römer 13, dass wir der Regierung untertan sein sollen als Christen. Aber als die Apostel gefangen genommen wurden und vor den Hohen Rat gebracht wurden und die gesagt haben, mit meinem Wort jetzt wehe, wenn ihr nochmal über Jesus predigt, verbieten euch das? Da haben die Apostel gesagt, hey, ihr könnt selbst urteilen, ob es recht ist, den Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Genauso die Bibel sagt uns, dass der Ehemann und Vater der Leiter der Familie sein soll. Und wir sollen es respektieren. Aber was, wenn er etwas sagt, was gegen Gottes Wort ist? Was gegen Gottes Willen ist? Und er sagt, Schatzi, lass uns die Steuererklärung ein bisschen fälschen, weil da können wir uns Geld sparen dabei. Dann kann ich sagen, nein. Lass uns Gott gehorsam sein und seinen Willen tun, lass uns ihn ehren. Weil ihm gehört alles Geld der Welt und er wird uns versorgen. Das hat er uns versprochen. Er wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Seht ihr, wenn Gott uns Autorität gibt, heißt nie, dass wir absolut sind in uns. Wir stehen immer noch unter Gottes Wort. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Vers 8. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Ich glaube, das schwingt auch mit hier im Vers 8. Wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, wir würden es gar nicht übers Herz bringen, was gegen Gottes Willen zu tun. Wir könnten es gar nicht tun, sagt der Paulus. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Lies mal weiter. Um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Wir beten darum, dass ihr so von Jesus geprägt seid, so heilig, so voll Liebe, so dass wir neben euch alt aussehen, sagt der Paulus. Ich freue mich sogar, wenn meine Schwäche etwas dazu beitragen kann, damit ihr stärker seid in Jesus. Und es ist nicht natürlich, so ein Herz zu sagen, ich freue mich, wenn ich schwach bin, aber ihr stark. Das ist nicht unsere natürliche Tendenz. Ich glaube, so ein Herz bekommen wir auch nur, wenn wir für andere beten. Was Paulus hier sagt, wir beten zu Gott, dass er nichts Böses tun möge, damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute sucht, wir aber wie unbewährt es sind. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid, um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Das ist ein Schlüssel, wirklich ein Schlüssel. Wenn wir ein Problem mit einem Menschen haben, wenn wir uns aneinander reiben, Gebet ist der Schlüssel. Weil Gebet verändert nicht nur die Situation und stärkt die andere Person, Gebet verändert vor allem auch mein Herz und meine Einstellung der anderen Person gegenüber. Und es ist der Schlüssel für Einheit und für Liebe untereinander. Das ist ein gutes Prinzip, wenn immer du dich versucht fühlst, an anderen niederzumachen oder an anderen zu kritisieren oder schlecht über ihn zu denken, dann sag, hey, nein, stopp und fang an zu beten stattdessen für ihn oder für sie. Ich glaube, wenn wir das jedes Mal tun würden, dann wären unsere Ehen, wären unsere Gemeinde hier, unsere Familien, wäre der Himmel auf Erden. Und das ist wirklich Gottes Herz für uns. Gebet ist ein Schlüssel. Vers 10, deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss, nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Das ist der Grund, warum Paulus nicht früher wieder nach Korinth gegangen ist. Er wollte ihnen Zeit geben, dass sie reagieren konnten auf seinen sehr direkten, korrigierenden Brief oder Briefe, die er geschrieben hat. Wo er geschrieben hat, was sie ändern müssen. Und er hat ihnen das geschrieben und er betet für sie, dass sie selbst diese Dinge in Ordnung bringen können, bevor Paulus persönlich zu ihnen kommt. So dass er nicht streng sein muss, dass er nicht Gemeindezucht üben muss. Er sagt, ich will meine Vollmacht als Apostel lieber zur Erbauung gebrauchen als zur Zerstörung. Und das ist auch viel schöner. Jeder, der im Dienst ist, jeder, der Kinder hat, der kennt es. Werdet damit übereinstimmen. Es macht viel mehr Spaß, die Gnade Gottes groß zu machen und zu ermutigen und aufzubauen und vielleicht gemeinsam etwas aufzubauen, als zu korrigieren und zu ermahnen und zu züchtigen. Ja, diese Dinge sind leider manchmal notwendig, aber die machen sicher keinen Spaß. Und wir tun das mit traurigem Herzen. So, denn einer ist ein Sadist, aber dann soll das sowieso nicht im Dienst sein. Zum Abschluss gibt uns der Paulus hier noch 6 praktische Anweisungen. Vers 11. Die erste ist, er sagt im Übrigen, Brüder, freut euch. Paulus sagt es immer wieder, freut euch. Und seht ihr, das ist ein Befehl. Freut euch. Und wenn Gott uns ein Befehl oder ein Gebot gibt, dann heißt das auch, wie wir schon gesehen haben, dass er uns befähigen wird, es zu tun, was er uns sagt. Wenn Gott sagt, freut euch, dann sagt mir das, dass es möglich ist, uns zu freuen. Und wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, das zeigt uns auch, dass es eigentlich was mit unserer Einstellung zu tun hat. Das ist eine Entscheidung. Freut euch. Und wir können uns nicht immer freuen an den Umständen in unserem Leben, aber als Christen haben wir immer Grund zur Freude. Grund, der weit über unsere Umstände hinausgeht. Hey, Gott liebt uns. Jesus hat uns erlöst, er wohnt in uns. In ihm sind wir gesegnet mit allem geistlichen Reichtum, den Gott für uns hat. Wir sind seine adoptierten Kinder. Wir sind Miterben mit Jesus. Wir werden auferstehen. Wir werden die Ewigkeit im Himmel in seiner Herrlichkeit mit ihm verbringen. Und wenn wir uns auch über nichts freuen könnten, über nichts anderes, wenn nie wieder was Gutes passieren wird in unserem Leben, dann könnten wir uns trotzdem freuen in dem, was Gott schon für uns getan hat, über das, was er uns schon geschenkt hat, seine Gegenwart in unserem Leben. Also, freut euch! Freut euch! Das ist eine Einstellung. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Paulus sagt es immer wieder, besonders auf dem Philipperbrief. Sagt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Die Thessalonicher hat er das auch geschrieben, freut euch alle Zeit. Das zeigt uns schon, dass es nicht von Umständen abhängig ist, weil unsere Umstände sind nicht immer so, dass wir uns alle Zeit daran freuen können. Aber freut euch alle Zeit. Bist du jemand, der immer das Negative sieht, der eher dazu tendiert, zu jammern und zu murren und sich selbst leid zu tun, dann ist das vielleicht oder sicher Gottes Wort für dich heute Morgen. Freu dich! Psalm 103 sagt David, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Freu dich da drin. Vielleicht, wenn du versucht bist, dich so in ein Loch reinfallen zu lassen, in ein negatives, dann mach's praktisch. Mach dir eine Liste von Segnungen, von Wohltaten, die Gott dir geschenkt hat in deinem Leben. Überleg, wie gut er zu dir ist. Wow, ich kann sehen, ich kann hören, ich kann gehen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Denk an die Beziehungen, die Gott dir geschenkt hat. Seine Gegenwart in deinem Leben. Dass wir einen Sinn haben zu leben und ein Ziel haben. Wirkliche Zukunft haben für unser Leben. Schreib diese Dinge konkret auf. 30, 40, 50. Fühl dir an, einfallen. Und dann fang an, Gott konkret dafür zu danken. Kannst nicht lange danken und den Herrn preisen dafür und den Herrn loben und dich freuen dran und dabei deprimiert sein oder depressiv sein. Das ist ein Schlüssel. Und wir wissen alle, Lachen ist gesund. Die Bibel sagt uns das schon. Sprüche 17,22 heißt es, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Also freut euch. Zweitens, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch zurechtbringen. Wenn der Heilige Geist dich überführt, von einer Sünde in deinem Leben, dann kämpf nicht gegen ihn an, sondern bekenn, dass es Schrott ist, dass es raus muss aus deinem Leben, kehr um und bring es in Ordnung. Lass dich zurechtbringen. Ist gut für dich. Wie gesagt, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Drittens, lasst euch ermuntern. Lasst euch ermutigen, das Richtige zu tun. Viertens, seid eines Sinnes. Erinnert mich sofort an Philipper Kapitel 2, wo der Paulus schreibt, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist die Gesinnung, die wir haben sollen. Dass jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, das ist die, die wir haben sollen, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, der Gott war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, hat nicht daran festgehalten. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich und wurde gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Einstellung, das ist der Sinn, die Einstellung, das Denken, was wir haben sollen. Die Einstellung Jesu, dass wir den anderen, die Geschwister, höher achten als uns selbst. Und so werden wir eins, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir im Kreis sitzen und einander anstarren, wenn wir es lang genug tun, dann naja, werde ich die Pickeln in deinem Gesicht sehen, so die kleinen Unreinheiten, wo du noch nicht so vollkommen bist. Die Unterschiede, die wir haben untereinander. Aber wenn wir auf Jesus schauen und ihn anbeten, begeistert sind von seiner Liebe, wenn wir sehen, dass er uns liebt und dass er auch den, der neben mir sitzt und der gegenüber von mir sitzt, dass er auch den leidenschaftlich liebt, dann werden wir eins werden. Und dann wird es mir so schwer fallen, den anderen höher zu achten als mich selbst. Dieselbe Gesinnung, dieselbe Einstellung zu haben, die Jesus gehabt hat. Und als Resultat sehen wir das nächste hier. Fünfte Aufforderung hier ist, haltet Frieden. Wie kriegen wir Frieden und Einheit in unsere Familie, in unsere Gemeinde? Ja, wenn wir uns um Jesus versammeln, wenn wir auf ihn schauen, ihn zum Zentrum machen und wenn wir uns von ihm einnehmen lassen. So werden wir eins. Seht ihr nochmal, dass all diese Dinge hier zumindest teilweise in unserer Macht und in unserer Verantwortung stehen. Mein Frieden halten, wirklich geht nur, wenn beide wollen, ne? Aber soweit es an mir liegt, sagt der Herr, soweit es an dir liegt, halt mit allen Frieden. Es liegt in unserer Macht, in unserer Verantwortung. Es geht hier um Einstellungen. Das ist deine Einstellung. Das ist deine Entscheidung, wie du leben willst. Deine Entscheidung, welche Einstellung du haben willst. Bei all diesen Dingen. Freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermuntern. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Du kannst sagen, oh, ich bin noch Single und das ist so gemein. So gemein, dass er schon verheiratet ist und ich nicht. Und ich kämpfe so mit meiner Einsamkeit und mit meinen Hormonen. Und du kannst dir selber leid tun und du kannst neidisch sein auf irgendeinem anderen. Du kannst vielleicht sogar Gott anklagen dafür. Ist ja eine Einstellung. Oder du kannst sagen, nein Herr, ich vertraue dir. Mein Leben ist in deinen Händen. Du hast das Beste für mich. Und ich vertraue dir, dass es im Moment gut ist, so wie es ist. Und Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Freiheit, die ich habe, dir zu dienen. Dass ich mehr Zeit habe, als die, die sich um Familie kümmern müssen, für Kinder sorgen müssen. Ich danke dir für das, was du mir jetzt gegeben hast, und ich will mich jetzt daran freuen und das nutzen. Das ist die andere Einstellung. Wenn dir jemand Unrecht antut, kannst du dir denken, ach, so ein Schwein, ich hasse ihn, ich werde es ihm heimzahlen, ich will nichts mehr von ihm wissen. So richtig schön bitter werden und kritisch und gehässig. Oder du kannst sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du für mich bist. Und Gott, selbst wenn er sich falsch verhalten hat, ich weiß, du liebst ihn auch. Und so will ich Einheit suchen und für ihn beten und Versöhnung suchen und Frieden suchen. Das ist die andere Einstellung. Ist deine Entscheidung. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Deine Entscheidung. So modern in der Welt heutzutage, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Zu sagen, ich bin so deprimiert, weil die anderen alle so böse sind. Und ich bin ein Verbrecher, weil mich meine Eltern als Baby zu heiß gebadet haben. Das ist modern. Alles abschieben, Sündenbock zu suchen. Gott sagt uns in der Bibel, dass wie ich bin, wie ich mich verhalte und wie es mir geht, dass es sehr viel mit meinen Entscheidungen zu tun hat. Meine Verantwortung liegt. Die übrigen Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Gott ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Josua hat es herausgefunden. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, wo Josua mit dem Heer Israels vor Jericho lagern und Josua ist allein unterwegs und der Herr begegnet ihm als Krieger und Josua, der Kämpfer, der war, zieht sein Schwert und sagt, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und dann kriegt er diese seltsame Antwort, nämlich der sagt, nein. Was ist das für eine Antwort? Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Nein. Und er sagt dann weiter, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Was der Herr sagt mit anderen Worten ist, das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, ob ich mit dir bin, die Frage ist, bist du mit mir? Seht ihr, wenn wir mit dem Herrn sind, dann ist er mit uns. Jakobus sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, der sein Ding durchziehen will, aber er schenkt Gnade dem Demütigen. Und so, wenn du mit Gott bist, wenn du ihn liebst, wenn du ihn ehren willst, wenn du ihm hingegeben bist, wenn du ihm vertraust, hey, dann wird er mit dir sein. Und dann wird er seinen Segen ausschütten. Über dein Leben, über deine Erwartung hinaus. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Ja, ein paar Jungs lächeln schon hier. Ist nicht die Lizenz zum Schmusen hier. Das war die übliche Form des Grußes damals. Übrigens, die Männer haben die Männer geküsst, die Frauen haben die Frauen geküsst. Also ist ja nicht die Lizenz zum Abschmusen. Wir können heute sagen, so ein warmer, freundlicher Handschlag. Das würde dem in unserer Kultur entsprechen oder eine heilige Umarmung. Sagt im Prinzip hier, geht freundlich und liebevoll miteinander um. Das ist die sechste Aufforderung, die wir hier haben. Geht freundlich und liebevoll miteinander um und drückt das durchaus auch praktisch aus. So sichtbare Zeichen eurer Liebe füreinander. Können uns fragen, wie kann ich die Geschwister praktisch lieben? Oder wie kann ich meine Frau, meinen Mann, meine Kinder praktisch lieben? Wie kann ich ihnen meine Liebe ausdrücken? Vielleicht ist es eine freundliche Begrüßung. Vielleicht ist es ein kleines Geschenk. Vielleicht ist es eine Karte, wo ich ihn ermutige. Vielleicht ist es eine Einladung zum Essen oder ein Besuch im Krankenhaus oder Zeit für ein Gespräch zu nehmen, beim Abwaschen zu helfen, vielleicht eine Sache zu reparieren. Ihr könnt selber weiterspielen. Lass es ruhig praktisch werden. Wir dürfen ruhig kreativ sein in unserer Liebe zueinander. Das ist vielleicht eine gute Hausaufgabe für diese Woche. Überleg dir eine konkrete Sache, wie du praktisch irgendeiner Person, die Gott dir aufs Herz legt, wie du praktisch Liebe zeigen kannst, praktisch lieben kannst und ihr eine Freude machen kannst. Kleine Sache. Und dann setz sie um. Diese Woche. Wäre Gottes Wort praktisch für uns. Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, Gnade ist unverdiente Gunst. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So ein schöner Vers. Gnade, Liebe, Gemeinschaft mit Gott. Das ist, was Gott für uns hat. Das ist wirklich die Essenz des christlichen Glaubens. Was für ein wunderbarer Briefschluss hier. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade von Gott, Liebe, Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen die Dreieinigkeit auch hier. Gnade des Herrn Jesus, die Liebe Gottes, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da wollen wir ein bisschen Zeit verbringen. Heute Morgen. Weil wir Zeit haben, weil wir so einen kurzen Abschnitt haben. Wir wollen hier Zeit damit verbringen. Ein bisschen darüber reden, über die Dreieinigkeit. Und ich denke, es ist ganz praktisch, ganz wichtig auch, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelche Menschen mit farbigen Magazinen in ihrer Hand an eure Tür klopfen werden. Und mit euch diskutieren wollen. Und eines, was sie in Frage stellen werden, ist die Dreieinigkeit. Und werden ihre eigene Bibelübersetzung haben, die Neue Weltübersetzung, wo die Verse, wo es klar rauskommt, alle umgeschrieben sind, weil es nicht in ihre Theologie passt. Aber ich denke, es ist gut zu wissen, warum wir glauben und was wir glauben, oder vielleicht umgekehrt, was wir glauben und auch zu wissen, warum wir das glauben. Und ich möchte ein bisschen über Dreieinigkeit reden heute Morgen. Ich habe dazu so Handzetteln gemacht, habe mir ein bisschen Mühe gemacht, aber ich denke, das ist vielleicht etwas, was ihr gebrauchen könnt. Ich habe es ein bisschen ausgearbeitet. Wenn die Zeugen Jehovas oder irgendwer mit euch drüber redet, dass ihr was in der Hand habt, wo ihr dann zeigen könnt. Das ist, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil sie viele Bibelstellen umgeschrieben haben in ihrer Bibel. Aber dass wir zumindest wissen, warum wir an die Dreieinigkeit glauben. Manfred, kannst du uns austeilen vielleicht? Vielleicht noch ein Freiwilliger, dann geht das schneller. Habe euch so eine Ausarbeitung gemacht. Wir werden uns einige Bibelstellen anschauen. Es ist auch besser, hier mitzulesen. Habt ihr was in der Hand, was ihr euch aufheben könnt? Nee, die Englischen kriegen nur die Englischsprachigen eigentlich. Ich habe 5 Englische und 30 Deutsche gemacht. Das sollte eigentlich reichen. Jochen hat die Englischen, glaube ich. Nee? Jetzt nicht mehr. Okay. Ihr seid ja alle fleißige Bibelleser. Da ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass der Ausdruck Dreieinigkeit nicht direkt in der Bibel vorkommt. Aber trotzdem wird die Dreieinigkeit klar in der Bibel gelehrt. Dieser Ausdruck Dreieinigkeit ist eben nur ein Ausdruck, den Leute, den Theologen kreiert haben, um den Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, zu beschreiben. Die Notwendigkeit, dieses theologisch zu formulieren, hat sich eigentlich von außen aufgedrängt. Nämlich durch Irrlehrer. Genauso wie heute es Sekten gibt, die zum Beispiel verleugnen, dass Jesus Gott ist. Oder dass der Heilige Geist Gottes, wie eben zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Wir wissen schon, Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief drüber, dass es der Geist des Antichristen ist. Er sagt, wer den Sohn verleugnet, hat auch den Vater nicht. Also Dreieinigkeit ist was, was in dieser Auseinandersetzung um die Wahrheit, vor allem auch was die Person Jesu anbelangt, entstanden ist, dieser Begriff. In der Bibel finden wir den nicht konkret, weil für die war alles klar, für die Leute in der Bibel. Die Schreiber der Bibel haben die Dreieinigkeit persönlich erlebt. Die Jünger, die Apostel, die haben den Vater vom Himmel reden gehört. Die waren mit Jesus unterwegs, jeden Tag. Und sie haben erfahren, wie sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und wie der Heilige Geist in ihrem Herzen wohnt. Und dann aus dieser gemeinsamen Erfahrung heraus haben die das Neue Testament geschrieben. Sie haben das einfach angenommen. Die Dreieinigkeit, es wurde nicht in Frage gestellt. Im Neuen Testament wurde von Gläubigen an die Dreieinigkeit, für Gläubige an die Dreieinigkeit geschrieben. Und deswegen haben wir es nicht so direkt definiert. Dreieinigkeit ist das und das. Eine gemeinsame Glaubensüberzeugungen kommen nicht so sehr in Glaubensbekenntnissen, in genauen Definitionen zum Ausdruck, sondern eher durch so Anspielungen und gemeinsame Begriffe. Zum Beispiel, wenn wir über das Fußballspiel reden. Wenn ich sage, ich gehe Fußball spielen, dann wisst ihr, worüber ich spreche. Dann werdet ihr vielleicht sagen, ja, wie viel, mit gegen wen spielst du? Und wenn ich zurückkomme, werdet ihr vielleicht fragen, wie viele Tore hast du geschossen? Na, wir werden gemeinsame Begriffe haben, aber es wird nicht notwendig sein, dass ich sage, Fußball spielen, Doppelpunkt, ist gleich 11 Männer auf der einen Seite und 11 Männer auf der anderen Seite laufen einem Ball nach mit dem Ziel, den in das gegnerische Tor hineinzutreten. So ist es im Neuen Testament. Deswegen finden wir den Begriff Dreieinigkeit nicht so klar definiert, aber wir finden überall in der Bibel, wir werden das nachher gleich anschauen, wir finden überall Andeutungen, einfach diese Sprache, die die Dreieinigkeit wiedergibt. Schauen wir uns mal die Definition an. Ich habe hier diese Dinge aus verschiedenen Theologen zusammengestoppelt. Definition: In dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Versucht es nicht zu verstehen. Das kann man nicht ganz verstehen mit unserem menschlichen Kleinhirn. Ist auch gut so. Wenn wir Gott vollkommen verstehen könnten, dann wäre er wahrscheinlich nicht Gott, sondern irgendein Götze, den wir uns selber geschnitzt haben. Das ist ganz okay so, dass wir ähnliche Menschen den unendlichen Gott nicht vollkommen verstehen können. Wir können verstehen, was er uns in seinem Wort über sich offenbart, aber das ist ja beileibe nicht alles. Erklärung hier. Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes bekennt erstens den Monotheismus, nämlich dass es nur einen Gott gibt. Zweitens aber auch, dass es drei unterscheidbare göttliche Personen gibt. Und die dritte Wahrheit ist, dass diese Personen gleichwertig und gleich ewig sind, habe ich es mal genannt. Dann gleich erklären, was damit gemeint ist. Es gibt einen Gott. Das ist das Wesen Gottes. Gott als Gott. Das Wesen beschreibt das, was Gott zu Gott macht. Das ist die Substanz Gottes, habe ich hier geschrieben. Das Wesen ist, was jemand ist, und die Person ist, wer jemand ist. Und so, wenn wir von der Dreieinigkeit sprechen, sprechen wir von einem Was, das ist das Wesen Gottes, und drei Wers, nämlich die göttlichen Personen. Und wir sprechen von den drei Personen als gleichwertig und gleich ewig. Das ist wichtig. Der Vater ist ewig der Vater gewesen und der Sohn ist ewig der Sohn gewesen und sie haben ewig eine Beziehung miteinander gehabt und diese Beziehung war immer da. Also der Vater war weder vor dem Sohn da, noch ist der Sohn Gottes ein Geschöpf des Vaters, wie es viele Sekten behaupten. Alle drei Personen teilen dasselbe göttliche Wesen und haben Beziehung miteinander in der Gottheit. Es gibt verschiedene Beispiele, die Menschen hier in der Schöpfung beobachtet haben, mit dem sie das irgendwie zu beschreiben versuchen. Zum Beispiel, es gibt ein Ei, aber ein Ei besteht aus Schale und Eiweiß und Eidotter. Na, alles ist Eiweiß ist Ei. Alles ist Ei, aber trotzdem gibt es diese unterschiedlichen Teile dran. Also es ist nicht perfekt, kein perfektes Bild, aber so zum Vorstellen. Oder anderes Beispiel wäre H2O, Wasser. Diese Substanz Wasser kann in drei Zuständen existieren, nämlich flüssig, als Dampf oder als Eis, gefroren. Aber alles ist Wasser. So ein bisschen Vorstellungshilfe. Sehr gemein. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind alle Gott, sind alle gleich Gott, deswegen sind sie gleichwertig. Und die sind alle gleich ewig. Der Vater war immer der Vater, der Sohn war immer der Sohn, der Heilige Geist war immer der Heilige Geist. Und die sind gleich Gott. Ein, wie haben wir gesagt, ein Was und drei Wers. Also so ungefähr zum Vorstellen. Ist ein bisschen theologisch, aber wenn es theologisch klingt, dann ist es so, weil es theologisch ist. Eine wichtige Lehre, ohne die Dreieinigkeit gibt es kein Evangelium. Ich meine, Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und wer ihm an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sehen Vater und den Sohn da drin. Dreieinigkeit in Aktion. Also wir nehmen die Existenz und die Göttlichkeit und die Macht des Vaters an und auch die Existenz des Sohnes. Und dass er eine eigene Person ist und uns gedient hat. Wie würde es sein, wenn wir nur einen menschlichen Retter hätten? Was wäre das? Kannst du dir vorstellen, dass du irgendeinem anderen Menschen vertraust, einem, der Geschöpf ist mit dir, dass du ihm vertraust für deine Erlösung? Jeder, wir haben alle Arm dran. Oder einen Menschen anzubeten. Wir taufen natürlich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Dreieinigkeit. Ich habe ja auch den Francis Schaeffer hier erwähnt in seinem Buch Und er schweigt nicht. Da zeigt er die metaphysische Notwendigkeit der Dreieinigkeit. Das ist jetzt Philosophie, also metaphysische Notwendigkeit. Warum existiert das, was existiert? Oder einfacher gesagt, woher kommen wir? Woher kommt das ganze Universum und warum ist es so, wie es ist? Und er zeigt uns, dass der dreieinige Gott die einzige Erklärung ist für unsere Existenz. Er ist die Antwort für die Persönlichkeit des Menschen und für die Einheit und die Vielfalt, die wir in unserem Universum beobachten. Alle Philosophien versuchen, die Frage zu beantworten, warum es Einheit gibt oder eine Einheit, eine einende Sache zu finden, die über allem steht, aber gleichzeitig auch die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit in der Schöpfung zu erklären. Wem das so hoch ist, das ist nicht so wichtig. Ich wollte es nur erwähnen, wer so einen Hang für Philosophie hat. Gott ist auch nicht abhängig von seiner Schöpfung, weil er dreieinig ist. Das ist auch wichtig. Gott braucht uns nicht so, wie wir ihn brauchen. Er ist nicht abhängig von seiner Schöpfung. Er musste uns nicht erschaffen, um Beziehung haben zu können, weil er so einsam war. Er ist eine ewige Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist haben ewig Beziehung gehabt, Gemeinschaft gehabt in der Gottheit. Woher kommt Liebe? Woher kommt Kommunikation? Das ist was, womit die modernen Denker kämpfen mit dieser Frage. Woher kommt das? Gibt es überhaupt sowas wie Liebe? Oder ist das nur irgendwie eine chemische Reaktion? Und Kommunikation, können wir überhaupt miteinander reden? Ist eine blöde Frage für uns, die wir normal denken. Ist, natürlich, wir reden ja alle, wir kommunizieren ja alle. Aber wenn ihr so Existenzphilosophen lest, die stellen das in Frage, ob wir überhaupt kommunizieren können. Sie tun es zwar, weil sie in Gottes Schöpfung leben, aber sie haben keine Erklärung dafür. Aber wir haben eine Erklärung. Wir können sagen, ja natürlich, das kommt von Gott. Das ist schon in ihm drin. Diese Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, da ist Kommunikation da. zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, eben Beziehung. Und deswegen ist es auch eine sinnvolle Sache, wenn wir einander lieben und wenn wir kommunizieren. Das ist was, was Sinn macht, was echt ist, weil es in der Gottheit existiert. Okay, was mir am wichtigsten ist, eigentlich, wir wollen uns die biblische Lehre der Dreieinigkeit anschauen. Nächste Seite. Wir sehen die Dreieinigkeit in der Bibel, zum Beispiel im Alten Testament, zuerst in diesen Pronomen, die im Plural verwendet werden von Gott. Also wenn Gott sagt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Ein Gott spricht von uns. Lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Haben wir einen Hinweis. Andere, das hebräische Wort für Gott. Elohim ist ein Pluralwort. El wäre das Wort für Gott in der Einzahl. Aber Elohim ist eine Pluralform, bezeichnet mehr als zwei im Hebräischen. Also zum Beispiel 1. Mose 1,1. Schöpfung. Auch hier. Anfang war Gott. Das Wort in Pluralform. Dann haben wir das hebräische Wort für ein. Das Wort Echad beschreibt eine zusammengesetzte oder eine verbundene Einheit. Zum Beispiel, wie wir sagen würden, wir sind eins oder wir sind ein Leib. Und dann habe ich hier die erste Bibelstelle, der Engel des Herrn wird als Gott identifiziert und auch unterschieden von ihm. Ich glaube, das ist eine Erscheinung von Jesus ist im Alten Testament. 2. Mose Kapitel 3, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht und er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wir haben den Engel des Herrn und er spricht von Gott. Dann haben wir den Geist Gottes, der als handelnder Gottes beschrieben wird. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wir haben in den Prophetien dieses Phänomen, dass die Propheten den erwarteten Messias, den erwarteten Retter, von dem die Bibel spricht im Alten Testament, dass die den mit Gott identifizieren. Beispiel hier Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Wie geht das? Er ist Sohn, Vater, Gott. Sehen hier wieder diese gemeinsame Sprache, wo das einfach angenommen wird, dass es so etwas gibt wie einen dreieinigen Gott, der Vater ist und Sohn ist und Heiliger Geist, das werden wir später noch sehen. Wir sehen Ereignisse zweitens in der Bibel, wo die Dreieinigkeit beteiligt ist. Menschwerdung Jesu, der Engel sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, was geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Wir haben den Heiligen Geist, die Kraft des Höchsten, Gott der Vater und der geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Taufe Jesu natürlich. Jesus wird getauft, der Heilige Geist kommt auf ihn in Form einer Taube. Und der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir sehen es in der Lehre Jesu. Johannes 14 hier. Ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Beistand geben, der bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Jesus betet, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Geist geben, den Geist der Wahrheit. Missionsbefehl natürlich. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dreieinige Gott. In der Schöpfung sehen wir es auch. Könnt ihr selber durchlesen, diese Verse. Aber der Vater ist beteiligt an der Schöpfung, der Sohn ist beteiligt an der Schöpfung und der Heilige Geist ist beteiligt an der Schöpfung. Und erschaffen kann nur Gott. In der Auferstehung sehen wir dasselbe. Gott der Vater hat den Sohn auferweckt. Jesus, der Sohn, sagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Der Geist auch. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Auch wieder die Dreieinigkeit beteiligt an diesem Ereignis der Auferstehung. Auch in den Gebeten des Paulus sehen wir es. Eben hier, was wir hier gelesen haben, im Galater 3, Vers 13. Nächster Punkt. Erstmal, wir haben einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Sehen wir im Alten Testament, 5. Mose 4. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist, außer ihm, sonst gibt es keinen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Sehen im Alten Testament, es gibt nur einen Gott. Wir sehen es im Neuen Testament. Römer 3, 30, denn Gott ist einer. Epheser 4, 6, ein Gott und Vater aller. Jakobus 2, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Also wir haben einen Gott. Aber wir sehen auch, hier unter Punkt 4, der Vater ist Gott. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Betet hier zum Vater. 1. Korinther 8. So ist doch für uns ein Gott, der Vater. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott, der Vater, ist Gott. Das ist noch das, wo alle übereinstimmen, was noch am einleuchtendsten ist. Aber auch der Sohn ist Gott. Und das ist ein Merkmal von Sekten, von Irrlehren, dass sie das verleugnen. Gottheit Jesu, machen ihn zu irgendeinem Geschöpf oder zu einem Untergott oder irgendwas Niedrigerem als Gott, der Vater. Wir hatten die Stelle schon in Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Im Neuen Testament die klassische Stelle Johannes 1. Das ist übrigens eine, die die Zeugen Jehovas umgeschrieben haben in ihrer Bibel, was überhaupt nicht haltbar ist nach dem griechischen Text. Das heißt, hier am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Neuen Welt übersetzen sie, das Wort war ein Gott. Aber das Wort ein im Griechischen ist einfach nicht da. Das kann man nicht so übersetzen. Das Wort war Gott. Und dann heißt es im Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Spricht hier von Jesus. Johannes 14, wo Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist Gott. Auch der Heilige Geist ist Gott. Auch das ist was, was die meisten Sekten verleugnen. Zeugen Jehovas sprechen von der Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist, die wirkende Kraft Gottes. Irgendwie so eine Form von Energie, was Unpersönliches. Können wir in der Bibel zeigen, das sind Dinge, die sie nicht umgeschrieben haben, dass der Heilige Geist wirkt als Person. Der Heilige Geist spricht in der Apostelgeschichte. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können den Heiligen Geist belügen. Das sind alles Dinge, die eine Person ausmachen. Wann hast du das letzte Mal deine Steckdose betrogen? Das ist Schwachsinn zu sagen. Ich habe Energie betrogen oder belogen oder sie hat zu mir gesprochen. Meine Steckdose spricht zu mir. Macht keinen Sinn. Das sind so Stellen, die wir ihnen zeigen können. Schau, der Heilige Geist ist eine Person. Und der Heilige Geist ist Gott. 2. Korinther 3. Der Herr ist der Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Klassische Stelle, beste Stelle wahrscheinlich Apostelgeschichte, Kapitel 5, wo Ananias und Sapphira Heuchler sind im Prinzip und den Aposteln vormachen, sie hätten alles gegeben, wo sie von ihrem Besitz zurückgehalten haben. Und dann spricht der Petrus zu ihnen, Ananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann sagt er weiter unten, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Den Heiligen Geist belogen, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Okay, jetzt haben wir, es gibt einen Gott, aber wir sehen in der Bibel auch, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gott ist und dass der Heilige Geist Gott ist. Nächster Punkt ist, wir sehen, dass Jesus nicht der Vater ist. Wieder, viele Stellen können wir für mehrere Dinge verwenden. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also er war bei Gott, Jesus ist nicht dasselbe, sehen wir hier. Ist nicht dasselbe, der sich einmal als irgendwie sich zum Vater mutiert und dann zum Sohn mutiert und dann zum Heiligen Geist. Nee, die sind alle gleichzeitig eben da, gleich ewig. Das ist, was wir gemeint haben. Das Wort, Jesus war bei Gott, dem Vater. Oder die andere Stelle hatten wir auch schon. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Den Heiligen Geist. Wieder alle drei gleichzeitig in Aktion. Sind drei unterscheidbare Personen. Wir sehen, dass Jesus nicht der Heilige Geist ist. Auch hier bei der Taufe, das ist ein gutes Beispiel. Jesus wird getauft, der Vater spricht, der Heilige Geist kommt auf ihn. Also das sind drei unterschiedliche Personen am Wirken. Der Vater ist nicht der Heilige Geist. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Auch hier wieder ein Vers, wo wir eigentlich alle drei haben. Sehen wir, dass es unterscheidbare Personen sind. Und dann können wir zuletzt sehen, dass alle drei Personen des dreieinigen Gottes die gleichen Eigenschaften besitzen, nämlich die Eigenschaften Gottes. Und wir könnten hier ganz viele aufführen, ich habe nur zwei Beispiele hier aufgeführt, nämlich sie sind alle ewig. Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der Heilige Geist ist ewig. Könnt ihr euch die Bibelstellen daheim durchlesen. Und, zweites Beispiel, sie sind alle allgegenwärtig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie haben alle die Eigenschaften Gottes. Ich hoffe, das ist eine hilfreiche Sache für euch zu haben. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ein Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Wunderbare Sache. Und der dreieinige Gott liebt uns. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in unserem Herzen wohnst. Wir beten dich an, dreieinigen Gott. Und wir danken dir, dass du uns liebst, Herr. Und obwohl wir es nicht total verstehen können mit unserem Hirn, du bist ein wunderbarer Gott. Und wir wollen uns dir anvertrauen. In Jesu Namen. Amen.